Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Wir haben Gravitationswellen nachgewiesen. Wir haben es geschafft. Das sagte David Ritchie, der damalige und auch heutige geschäftsführende Direktor am Gravitationswellenobservatorium LIGO, auf einer Pressekonferenz. Am 14. September 2015, da hat das LIGO erstmals Gravitationswellen detektiert. Und David Ritchies Freude über diese Entdeckung, die ist unüberhörbar, zu Recht. Denn 1916 hatte Albert Einstein ihre Existenz in seiner Relativitätstheorie vorhergesagt. 100 Jahre später also der Beweis. Was in den 10 Jahren seit der ersten Messung von Gravitationswellen passiert ist, dazu gleich mehr. Außerdem, warum die Samen von Bäumen auf Madagaskar immer kleiner werden und wie ukrainische Experten bei der Bergung von alter Kriegsmunition in der Ostsee helfen. Am Mikrofon begrüßt sie heute Claudia Neumeier. Hallo. Stellen Sie sich vor, zwei kosmische Schwergewichte, unsichtbar und doch unvorstellbar mächtig, schwarze Löcher. Das sind Gebilde, deren Schwerkraft so stark ist, dass sie selbst das Licht einsaugt. Zwei dieser Monster stürzten in einer fernen Galaxie zusammen und erschütterten das Gefüge von Raum und Zeit. Dabei gaben sie Gravitationswellen ab. Die sind durch das Universum gewandert und vor 10 Jahren, am 14. September 2015, rauschten sie über die Erde hinweg. Die beiden LIGO-Detektoren in den USA konnten erstmals Gravitationswellen messen. Frank Rothe-Lüschen erinnert an das Ereignis und berichtet auch, was sich seitdem in der Forschung getan hat.
Ich war im Urlaub und tat nun das, was man um Gottes Willen nie im Urlaub tun sollte. Ich sagte meiner Familie, ich gucke noch mal kurz in meine E-Mails.
Frank Ohme, Physiker am Albert-Einstein-Institut in Hannover, dachte sich nichts weiter, als er kurz mal seine Mails checkte. Aber
dann kam also ungelogen hunderte E-Mails da lang gerattert, die also alle von einem besonderen Signal sprachen. Und ich war da also kurzzeitig völlig wie im Schock. Und dachte jetzt auch, oh mein Gott, was muss ich jetzt tun? Ich bin im Urlaub, gleichzeitig haben wir darauf Jahre, Jahrzehnte gewartet, jetzt kann ich nicht einfach nochmal schwimmen gehen.
Verständlich, denn jahrzehntelang hatte die Fachwelt vergebens nach Gravitationswellen gesucht. Doch im September 2015 hatten zwei rund erneuerte Lasersensoren ihren Betrieb aufgenommen, die LIGO-Detektoren in den USA. Und am 14. September geriet ihnen das erste Signal in die Fänge. In einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren waren zwei schwarze Löcher kollidiert und hatten regelrechte Dellen in die Raumzeit geschlagen. Gravitationswellen, die lichtschnell durch den Raum geeilt waren und nun von LIGO erfasst wurden. Eine Sensation und eine Bestätigung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, die die Existenz dieser Wellen vorausgesagt hatte. Doch das war nur der Auftakt.
In the last 10 years overall.
Insgesamt konnten wir bisher etwa 300 Signale beobachten. Die meisten von schwarzen Löchern, aber auch von kollidierenden Neutronensternen oder von Zusammenstößen zwischen einem Neutronenstern und einem schwarzen Loch. Wobei das schwarze Loch den Neutronenstern komplett verschlang.
Sagt Alessandra Buonanno vom Albert-Einstein-Institut in Potsdam. Manche der kollidierenden schwarzen Löcher waren unerwartet schwer, über 100 Sonnenmassen, und rotierten rasant um ihre eigene Achse. Wie sie einst entstanden waren, ist rätselhaft. Und vor 2 Tagen erst präsentierten die Forschenden ein weiteres spektakuläres Resultat. Am 14. Januar dieses Jahres schnappten die LIGO-Detektoren das bislang klarste, am wenigsten verrauschte Gravitationswellensignal auf, das sie je registriert hatten.
And because of the stunning clarity,
durch die erstaunliche Klarheit des Signals konnten wir eine Behauptung überprüfen, die Stephen Hawking 1971 aufgestellt hatte. Sie besagt, dass die Fläche eines schwarzen Lochs immer nur zu und niemals abnehmen kann. Wir konnten nun die Flächen der beiden schwarzen Löcher messen, bevor sie miteinander verschmolzen, und haben das dann mit der Fläche des schwarzen Lochs verglichen, das durch die Verschmelzung entstanden war. Und das alles stimmt mit dem Gesetz von Hawking überein.
Würde Stephen Hawking noch leben, wäre das vielleicht die entscheidende Messung, die ihm den Nobelpreis eingebracht hätte. Aber das ist Spekulation. Doch es gab auch eine Enttäuschung. Kollisionen zwischen Neutronensternen, das sind kompakte Überbleibsel ausgebrannter Sterne, konnten die Detektoren in den 10 Jahren nur 2-mal beobachten, seltener als erwartet. Abhilfe schaffen soll eine neue Generation von Detektoren.
Das Ziel ist, die Empfindlichkeit der jetzigen Detektoren um einen Faktor 10 zu steigern. Dass wir um einen Faktor 10 weiter ins Universum hinaushorchen können.
So Harald Lück vom Albert-Einstein-Institut in Hannover. In den heutigen Anlagen laufen Laserstrahlen in 3 bis 4 Kilometer langen Vakuumröhren hin und her. Trifft eine Gravitationswelle ein, dehnt und staucht sie den Raum minimal. Das verändert die Laufzeit der Laserstrahlen, was sich mit empfindlichen Sensoren nachweisen lässt. Dagegen sollen die zukünftigen Detektoren 10 bis 15 Kilometer lang sein, unterirdisch gebaut werden und auf minus 250 Grad Celsius gekühlt werden. Maßnahmen, die die Messempfindlichkeit deutlich steigern werden. Einstein-Teleskop, so heißt das europäische Projekt. Pro Jahr könnte es mehr als 10.000 Zusammenstöße zwischen schwarzen Löchern nachweisen und einige hundert Neutronensternkollisionen. Wo es gebaut wird, ist noch unklar.
Wir haben in gewisser Weise ein Luxusproblem, dass 3 Standorte das Teleskop gerne hätten.
Und zwar Sardinien in Italien, das Grenzgebiet zwischen den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen und auch die Lausitz in Sachsen. Ursprünglich war nur eine Anlage geplant, doch nun denkt die Fachwelt darüber nach, ob sie stattdessen nicht 2 kleinere, sich ergänzende Detektoren bauen soll. In diesem Fall könnten 2 der Regionen den Zuschlag für das Multimilliardenprojekt erhalten. Baubeginn könnte Anfang der 2030er Jahre sein, 10 Jahre später könnten die Messungen starten. Schon vorher, 2035, soll eine Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA loslegen, erzählt Alessandra Buonanno.
Das Weltraumteleskop LISA wird ein völlig neues Fenster öffnen. Mit ihm werden wir nicht nur relativ kleine schwarze Löcher beobachten können wie bisher, sondern schwarze Löcher mit 1 Million Sonnenmassen, die sich umkreisen, bis sie miteinander verschmelzen.
Europa geht also voran bei den neuen Gravitationswellenprojekten. In den USA dagegen rechnen die Fachleute mit dem Schlimmsten. Donald Trump hat die Axt an die US-Forschung angesetzt. Das könnte die bestehenden LIGO-Detektoren treffen. Vielleicht reicht das Geld künftig nur noch, um einen der beiden Lasersensoren zu betreiben. Und mit den Kürzungen steht auch das amerikanische Projekt eines zukünftigen, noch besseren Gravitationswellendetektors auf der Kippe, der Cosmic Explorer. Wie und ob es mit ihm weitergeht, steht im Moment so ziemlich in den Sternen.
Über die letzten 10 Jahre Gravitationswellenforschung, Frank Rothelüschen war das. Die Bäume in den Wäldern Madagaskars bringen immer kleinere Samen hervor. Forschende vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung fanden einen Zusammenhang mit dem Verschwinden großer Tiere auf der Insel. Und anscheinend ist der Mensch an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig. Alexander Zitzka ist Botaniker und Professor für Biodiversität der Pflanzen an der Uni Marburg und er war an der Studie in den Ecology Letters beteiligt. Ich habe heute vor der Sendung mit ihm gesprochen und meine erste Frage war, warum die Samen denn immer kleiner werden?
Dafür gibt es im Endeffekt 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass einfach die Menschen, die Pflanzen, die große Samen produzieren, bevorzugt fällen und entsprechend dadurch die Samengröße in der Gemeinschaft kleiner wird. Aber der andere Grund ist natürlich, dass diese großsamigen Pflanzen angewiesen sind auf Tiere, die eine große Körpergröße haben, um diese Samen auszubreiten. Und diese Ausbreitung ist wichtig, um Inzucht zu vermeiden und um Konkurrenz mit der Mutterpflanze zum Beispiel zu vermeiden. Und wenn diese großen Tiere aussterben durch Bejagung, wie es in Madagaskar in den letzten 1000 bis 2000 Jahren vorgekommen ist, es gab auf Madagaskar diese riesigen Elefantenvögel, es gab Lemuren so groß wie Gorillas, dann fällt diese Funktion weg. Und die Pflanzenarten haben entsprechend Probleme resultierend daraus.
Und in all diesen Jahrhunderten war der Mensch die treibende Kraft dahinter?
Ja, das ist eine lang anhaltende Debatte auf Madagaskar und auch weltweit. Aber gerade in letzter Zeit gibt es immer mehr Hinweise, dass tatsächlich die Menschen ganz entscheidend der Faktor sind durch die Bejagung der großen Tiere. Und das ist gerade auf Inseln was wir immer wieder beobachten. Die Tiere leben lange auf den Inseln, sie haben keine Räuber und dann kommt der Mensch als sehr effektiver Beutegreifer oder Räuber und durch diese massive Bejagung sterben insbesondere die großen Tiere schnell aus. Die sind einfache Beute und schmecken gut oder bringen viel Fleisch.
Was bedeutet das jetzt für die Wälder, wenn die Samen kleiner werden? Also werden die Samen auch schlechter? Also wachsen aus diesen Samen dann zum Beispiel schwächere Bäume? Oder was bedeutet das auf lange Sicht?
Für die Pflanzen ist es eine ganz schwierige Balance eigentlich. Große Samen sind besser, weil dann hat der Embryo mehr Nährstoffe. Ne? Wenn der keimt, sind entsprechend mehr Nährstoffe da. Der Keimungserfolg ist höher, die Überlebenswahrscheinlichkeit ist höher. Und die Ausbreitungswahrscheinlichkeit ist auch höher. Weil größere Tiere haben eine größere Verbreitungsareal und laufen weiter, bevor sie die Samen wieder ausscheiden. Und dadurch haben die Pflanzen Nachteile, weil sie eben näher an der Mutterpflanze sind. Sie sind vielleicht Konkurrenz ausgesetzt, sie sind überspringenden Pathogenen, Herbivoren ausgesetzt. Und die Verbreitungsareale werden kleiner sein im Schnitt von den Pflanzen. Und dadurch ist die Aussterbewahrscheinlichkeit höher. Dazu kommt noch über eine längere Zeitskala, dass die genetische Diversität abnimmt für die Pflanzen. Und das ist natürlich auf einer evolutionären Zeitskala, kann das sehr problematisch sein.
Haben die Pflanzen denn andere Möglichkeiten, ihre Samen zu verteilen, abgesehen von großen Tieren, die ihre Früchte fressen?
Ja, das ist eine super Frage. Also die großen Samen können zum Beispiel ausgebreitet werden, auch durch Wasser. Das können Sie sich ja vorstellen, die fallen in einen Fluss oder einen Bach und werden dann transportiert. Oder auch nur durch Schwerkraft. Oder vielleicht auch durch kleinere Tiere, die mal die Samen ein bisschen verbreiten. Aber die Mechanismen sind alle deutlich weniger effektiv als diese großen Tiere, die Samen komplett fressen, verschlucken und dann transportieren.
Welche Tiere sind denn aktuell auf Madagaskar vor allem für die Verbreitung von großen Samen zuständig?
Naja, wir hatten das ja in der Studie. Das sind hauptsächlich die noch verbliebenen Lemurenarten als die größten Fruchtverbreiter und einige wenige Vogelarten, die auch diese Verbreitungsfunktion noch übernehmen können. Sie müssen sich das vorstellen, also der Samen muss ja verschluckt werden. Das heißt, der Mund oder der Schnabel muss ja entsprechend weit aufgemacht werden, damit der große Samen ins Tier rein kann. Und das ist tatsächlich die Schnittstelle oder der Filter, wo sich entscheidet, welche Tiere diese Samen noch verbreiten können. Und tatsächlich gibt es eben in Madagaskar im Moment noch über 14 Arten, die eine größere Samengröße haben, als was von den größten Lemuren noch verbreitet werden kann im Moment. Das sind diese anachronistischen Pflanzen.
Anachronistische Pflanzen heißt?
Ja, die sind quasi aus der Zeit gefallen, weil sie noch dort vorkommen, aber nicht mehr ausgebreitet werden können, weil alle Tierarten, die sie hätten ausbreiten können, bereits ausgestorben sind.
Was meinten Sie jetzt, heute gibt es auf Madagaskar noch vor allem Lemuren und Vögel, die für die Verbreitung zuständig sind. Sind von denen noch viele da oder laufen die auch Gefahr, auszusterben?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen der traurige Teil und auch ein Grund, warum wir Madagaskar für diese Studie mit ausgewählt haben. Madagaskar ist natürlich eine ganz besondere Flora und Fauna, also ganz spezielle Tiere durch die lange Isolation, ganz besondere Pflanzenart, aber auch einen hohen Grad an Bedrohung mit Aussterben. Also im Moment sind ca. 94% der verbleibenden Lemurenarten sind vom Aussterben tatsächlich auch bedroht. Und das lässt natürlich ahnen, dass diese Ausbreitungsfunktion noch deutlich schlechter werden wird in der Zukunft, wenn wir nicht entschieden gegensteuern.
Sagt Alexander Zitzka über die Zukunft der Lemuren und Wälder auf Madagaskar. Und von Madagaskar geht es jetzt an die Ostsee. Aufräumen statt zerstören. Das ist das Ziel eines Sofortprogramms an der Ostsee, bei dem alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg vom Meeresgrund geborgen werden soll. Denn dort rosten noch rund 1,6 Millionen Tonnen an Bomben, Minen und Granaten vor sich hin, setzen Giftstoffe frei und bedrohen damit die Meeresumwelt. Für uns ist diese Munition eine gefährliche Altlast aus ferner Vergangenheit. An dem Projekt sind aber auch ukrainische Experten beteiligt. Und für die ist der Umgang mit Munition ein vertrautes und sehr aktuelles Arbeitsfeld. Der gemeinsame Einsatz in der Ostsee zeigt, wie aus Wissen über Zerstörung ein Beitrag zum Schutz werden kann. Thomas Schröder berichtet.
Wo Kriege geführt werden, bleiben Altlasten zurück. Nicht nur an Land, sondern auch in den Meeren. Das deutsche Sofortprogramm zur Munitionsbergung soll jetzt erstmals systematisch Wege aufzeigen, wie große Mengen alter Munition aus den Meeren wieder herausgeholt und unschädlich gemacht werden können. In der Ostsee, aber auch weltweit. Dafür ist unter anderem eine mobile Plattform in Planung, auf der die gehobene Munition sofort auf dem Meer verbrannt und entsorgt werden kann, erklärt Thorsten Frey vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Die Idee der Plattform, die rührt daher, dass der große Entsorgungsbetrieb, den Deutschland betreibt, in Munster liegt. Und man möchte nicht die gesamte Munition, seien es 1,6 Millionen Tonnen oder etwas mehr oder weniger, dorthin transportieren. Denn das ist ein Risiko, das eigentlich niemand eingehen möchte.
Bis 2027 soll diese mobile Plattform fertig sein und ihre Arbeit in der Ostsee aufnehmen. Doch auch das ist nicht ohne Risiko. Schließlich können dann unzählige Tonnen Sprengstoff auf dem Meer lagern und wären von allen Seiten aus zugänglich. Und hier kommen die ukrainischen Experten ins Spiel, die
ja sehr viel besser als alle anderen darin vermutlich sind, autonome Systeme zur Überwachung zum Beispiel von einem Raum unter Wasser oder in der Luft durchzuführen.
Die Ukrainer sind daher ideale Partner. Sie mussten schnelle, günstige und pragmatische Lösungen finden, um in ihrem Land alles Mögliche an kritischer Infrastruktur dauerhaft und störungsfrei zu überwachen. Sie sind in Windeseile zu führenden Drohnenspezialisten geworden und wissen, wie der KI-Experte Andriy Sirko, sehr genau, welche Gefahren drohen. Sobald ein Boot, ein Flugobjekt, eine Drohne oder was auch immer sich unter oder über Wasser dem Sicherheitsbereich um die Plattform nähert, werde Alarm ausgelöst, erklärt Sirko das Überwachungskonzept.
Dann wird eines der unbemannten Fahrzeuge, eine Luft- oder Wasserdrohne, zu diesem Eindringling geschickt. Und dann gibt man Warnungen in Form von Licht und Ton, fordert den Eindringling auf, den Kurs zu ändern und den Sperrbereich zu verlassen.
Reagiert der Eindringling nicht, folgten weitere Maßnahmen, sagt Sirko. Der Ukrainer ist ausgebildeter Luft- und Raumfahrtingenieur, hat zuletzt als Investmentbanker gearbeitet und eine Softwarefirma gegründet. Als der Krieg ausbrach, meldete er sich freiwillig. Das notwendige Know-how für die autonome Überwachung habe er sich notgedrungen angeeignet, erzählt er.
Knowledge comes as you work.
Dieses Wissen kommt mit der Arbeit, aber es ist nicht die Art von Wissen, die ich haben möchte. Ich würde das alles lieber vergessen und ein normales Leben führen, wie jeder andere Mensch auch.
Sagt Sirko am Rande der Konferenz Munition Clearance Week Ende Juni in Kiel. Hier kamen Experten aus aller Welt zusammen, um die Bergung von Munition aus dem Meer zu diskutieren. Dass Sirko in einer anderen Realität lebt als die meisten übrigen Konferenzteilnehmer, wird schnell deutlich. Nicht nur, weil er mit Hilfe einer Krücke durch die Gänge humpelt. Der Ukrainer, der nach eigenen Angaben mindestens einmal pro Monat an die Front fährt, weiß, dass auch in der Ukraine irgendwann eine Zeit kommen wird, in der ein schwieriges und aufwendiges Aufräumen beginnen muss.
Als ich an der Front saß, habe ich gezählt, wie viele Bomben über meinen Kopf hinwegfliegen und wie viele Explosionen hinter mir stattfinden. Zwischen 10% und 30% der Bomben explodierten nicht, weil es alter Mist war. Minderwertige Qualität sowjetischer Herkunft. Sie landen wie ein Stein in der schwarzen Erde. Sie sind immer noch scharf und warten nur auf den Traktor, der irgendwann dieses Feld pflügen wird.
Die gefährlichsten Altlasten des Krieges werden die Ukrainer nicht im Meer, sondern an Land finden. Nicht nur deswegen stellt sich die Frage, wieso kümmert sich jemand wie Sirko, dessen Heimatland ganz andere Probleme hat, um die Absicherung der Munitionsbergung aus deutschen Meeren?
Als Mensch klammert man sich immer an die Dinge, die einem ein Gefühl von Normalität im Leben geben. Egal, was in ihrem Leben passiert, Krieg, kein Krieg, Katastrophe, man sucht immer nach Dingen, die einem das Gefühl geben, dass das Leben noch da ist und existiert.
You always look for things that make you feel like life is still there and exist.
Die Säuberung der Ostsee oder die weltweite Säuberung der Meere ist eine moralisch sehr lohnende Aufgabe. Alles, was man tun kann, um sich normal zu fühlen, um das Gefühl zu haben, dass man auf der richtigen Seite steht, lässt einen sich menschlicher, ausgeglichener und glücklicher fühlen.
Makes you feel human, more balanced and happier.
Sagt Andriy Sirko in diesem Beitrag von Thomas Schröder. Weiter geht es jetzt mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen.
Nicht nur Antibiotika können das Darmmikrobiom verändern. Auch viele andere Medikamente, wie beispielsweise Antidepressiva, Beta-Blocker oder Protonenpumpeninhibitoren, hinterlassen dort ihre Spuren. Einige dieser Effekte lassen sich sogar noch Jahre nach der Einnahme der Medikamente nachweisen. Das haben Forschende aus Estland herausgefunden. Sie haben Stuhlproben und die Medikamentenverschreibungsunterlagen von mehr als 2500 Personen untersucht, die in der estnischen Biobank erfasst sind. Einer der überraschenden Befunde: angstlösende Benzodiazepine wirken sich ähnlich stark auf das Darmmikrobiom aus wie Breitbandantibiotika.
Chinesische Forscher haben erstmals ein Dinosaurier-Ei direkt datiert.
Bisher konnte das Alter von fossilen Dino-Eiern nur indirekt bestimmt werden, anhand der Vulkanasche oder Gesteinsschichten, in denen sie eingebettet sind. In diesem Fall nutzten die Forschenden eine spezielle Methode, bei der sie Teile der fossilierten Eihülle mit Laserlicht bestrahlten, um anhaftende Mineralien von der Oberfläche zu verdampfen. Im Dampf ermittelten sie dann das Verhältnis der enthaltenen Uran- und Bleiatome. Da radioaktives Uran mit einer konstanten Rate zu Blei zerfällt, lässt sich daraus das Alter bestimmen. Im Fall des untersuchten Dino-Eis waren das 86 Millionen Jahre.
Ein Chip liefert Licht in einem weiten Frequenzbereich.
Forschende des California Institute of Technology ist es gelungen, eine optische Apparatur, die normalerweise einen ganzen Labortisch einnimmt, auf einem kleinen Chip unterzubringen. Wie sie im Fachjournal Nature Photonics berichten, handelt es sich dabei um einen optisch-parametrischen Oszillator. Dieser kann, durch Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge angeregt, mehrere Laserstrahlen mit anderen Wellenlängen erzeugen. Im Fall des nanophotonischen Chips funktioniert das sogar besonders gut. Er liefert einen sogenannten Frequenzkamm mit vielen Zinken aus jeweils andersfarbigem Licht. Sie decken einen sehr breiten Wellenlängenbereich ab, von sichtbarem Licht bis in den Infrarotbereich. Die Miniaturisierung im Chipformat könnte der Frequenzkammtechnik neue Einsatzfelder erschließen, von der Telekommunikation über Bildgebung bis hin zur Spektroskopie.
Aus Geruch wird Geschmack.
Es gibt aromatisierte Getränke, die keinen Zucker oder Süßstoff enthalten, aber dennoch süß schmecken. Forschende am Karolinska-Institut in Schweden liefern im Fachjournal Nature Communications eine Erklärung dafür. Demnach interpretiert das menschliche Gehirn offenbar bestimmte Geruchsaromen auch als Geschmack. Die Forschenden erfassten die Hirnaktivität von Probanden, während diese eine Reihe von entweder geschmacklosen Aromen oder geruchslosen Geschmacksstoffen erhielten. Die Analysen zeigten, Geruchsaromen, die wir mit Süßem verbinden, aktivieren in den Teil des Gehirns, der für das Geschmacksempfinden zuständig ist, die gleichen Bereiche wie süße Geschmacksstoffe.
Die Weltnaturschutzunion kümmert sich nun auch um Bakterien.
Die IUCN ist bekannt für ihre roten Listen gefährdeter Arten. Bakterien und andere mikrobielle Lebensformen wie Pilze und Viren sind darin bisher allerdings nicht zu finden. Doch das könnte sich künftig ändern. Die IUCN hat erstmals eine Expertenkommission für den Schutz der Mikroben berufen. Die Aufgabe, einerseits Prozesse und Regionen zu beobachten, in denen ökologische Störungen dazu führen könnten, dass ganze Mikrobenstämme ausgelöscht werden, andererseits passende Schutzstrategien zu entwickeln.
Sternzeit, 12. September. Der Mond überfährt die Plejaden. Wenn heute Abend der abnehmende Mond über den Osthorizont steigt, befinden sich die Plejaden direkt links neben ihm. Von etwa 22 Uhr bis Mitternacht zieht er vor dem Sternhaufen entlang und bedeckt etliche Mitglieder. Um das zu beobachten, ist ein Fernglas hilfreich. Bis zum Beginn der Morgendämmerung wächst der Abstand zwischen Mond und Plejaden wieder. Gegen 5 Uhr früh funkelt der prächtige Sternhaufen ein Stück rechts des Mondes. Manche halten die Plejaden für den kleinen Wagen. Tatsächlich erinnern sie an eine Miniaturversion des großen Wagen. Diese Sterne sind vor rund 100 Millionen Jahren aus einer großen Gas- und Staubwolke entstanden. Und sie sind rund 400 Lichtjahre von uns entfernt. Seit die Menschen bewusst an den Himmel blicken, hat sie diese Figur fasziniert. Die Plejaden sind offenbar schon in den Höhlenzeichnungen von Lascaux und auf der Himmelsscheibe von Nebra dargestellt. Nach der griechischen Mythologie sind sie die 7 Töchter des Atlas und der Pleione. Weil ihnen der Jäger Orion nachstellte, versetzte Zeus die Schwestern als 7 Gestirn an den Himmel. Für die Maori Neuseelands sind die Plejaden die 7 Augen des Windes, die sich ein Riese herausgerissen und im Zorn an den Himmel geschleudert hat. Nicht ganz so dramatisch saß der arabische Poet Imru al-Qais. Er schwärmte im 6. Jahrhundert: Wenn die Plejaden erscheinen, wird eine seidene Schärpe voller Edelsteine ausgebreitet. Heute Abend verschwindet dieser Schmuck kurz hinter dem Mond.
Und damit endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Bis zum nächsten Mal.